Johannes Zang. Ich komme aus dem nordwestlichsten Zipfel Bayerns, aus der Nähe von Aschaffenburg. Da ist der Spessart und auch die hessische Grenze ist nicht weit. Ich bin 57 Jahre alt, habe mal in Wien einige Jahre gelebt und Musiktherapie studiert. Später kam dann die journalistische Schiene dazu und ich war dreimal länger im Heiligen Land, Mitte der 80er, das erste Mal um die Jahrtausendwende als Musiklehrer in Bethlehem. Das war der zweite Aufenthalt und der letzte 2005 bis 2008 in Ostjerusalem, wo ich teils als freier Journalist für deutschsprachige Medien Texte geliefert habe, aber auch, und es war ein schöner Ausgleich, Klavier- und Orgelschüler in der anglikanischen Kirche und Diözese von Jerusalem hatte.
Sein erster Aufenthalt im Heiligen Land, so Johannes Zang, war seinerzeit ziemlich spontan.
Ich hatte 4 Semester Theologie in Würzburg studiert und mit dem Ziel des Priesteramtes. Nach 4 Semestern war das nicht mehr so klar und ich habe abgebrochen und bin aus dem Priesterseminar ausgetreten. Und dann war erst einmal so ein Vakuum. Ich habe verschiedene Ferienarbeiten im Raum Aschaffenburg ausgeführt und eines Morgens sagt meine Mutter, ich habe irgendwo gelesen, man kann mal einige Wochen oder Monate in so einem Kibbutz in Israel mitarbeiten. Vielleicht täte dir das gut, um mal auf neue Gedanken zu kommen, wie es studienmäßig weitergehen könnte. Am Abend kam mein Vater von der Arbeit und ohne dass die sich abgesprochen hatten, macht er denselben Vorschlag. Kurzum, 4 Wochen später saß ich im Flieger, das war kurz vor Weihnachten, im Jahr 1985. Und von einem geplanten 3-monatigen Aufenthalt sind dann gut 1,5 Jahre geworden, weil ich mich gut zurechtgefunden habe, weil ich auch ganz gut Hebräisch gelernt habe, weil ich immer neue Möglichkeiten des Volontierens und des Arbeitens entdeckt habe. Das war der erste Aufenthalt, 85 Dezember bis Sommer 87.
Johannes Zang arbeitet in einem Kibbutz in der Nähe des Gazastreifens.
Ich habe diesen Kibbutz zugeteilt bekommen in der Kibbutzzentrale in Tel Aviv. Und wie es der Zufall oder die Fügung wollte, war der ältere Herr, der mich da empfangen hat, aus meiner Gegend gebürtig. Der war aus Darmstadt und er hat gesagt, ich gebe Ihnen einen ganz, ganz guten Kibbutz, Be'eri. Da werden Sie Zitronen und Pomelos und Orangen pflücken. Da ist es auch deutlich wärmer. Und so bin ich dorthin gefahren, bin am zweiten Weihnachtsfeiertag 85 dort angekommen und bin bis Anfang April in diesem Kibbutz wirklich 2 Kilometer Luftlinie vom Gazastreifen entfernt gewesen. Habe die Zeit sehr genossen. Es waren viele andere junge Leute in meinem Alter. Es waren Deutsche dort, Engländer, Schotten, Kanadier, Dänen. Wir haben in der Freizeit vieles zusammen unternommen und auch Wanderungen. Und ich habe diesen Kibbutzaufenthalt in sehr guter Erinnerung.
Ein Kibbutz ist eine ländliche Kommune, in der die Produktionsmittel der Gemeinschaft gehören und auch die Bedürfnisse der Mitglieder der Gemeinschaft geregelt werden.
Also der erste Kibbutz wurde 1910, also lange vor der Staatsgründung Israels, gegründet. Bis zum heutigen Tag sind etwa 270 Kibbutzim, das ist der Plural, im Land entstanden. Ich habe auch einen Text im Buch darüber. Die Grundidee ist, jede Arbeit wird gleich wertgeschätzt. Jeder bekommt dasselbe Taschengeld, egal ob es der Bürgermeister des Kibbutzes ist, die Kindergartenleiterin, der Mann, der die Kühe melkt, oder viele Kibbutzim haben auch ein anderes Standbein außer der Landwirtschaft. In meinem Kibbutz war das eine sehr gut gehende Druckerei. In anderen Kibbutzim kann das eine Plastikfabrik sein oder eine andere Manufaktur. Also die Grundidee ist, alle sind gleich, jeder hat die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten. Jeder muss auch mal den unangenehmen Speisesaaldienst am Schabbat, am Samstag, dem Ruhetag, übernehmen, egal ob der Bürgermeister oder der Melker aus dem Kuhstall.
Der Kibbutz, in dem Johannes Zang mitarbeitete, umfasste rund 400 Mitglieder.
War völlig säkular. Gegründet worden ist der kurz vor der Staatsgründung von lettischen, litauischen, polnischen Juden. Die hatten mit ihrer jüdischen Religion sehr, sehr wenig am Hut. Ich habe im Kibbutz in den knapp 4 Monaten einige jüdische Feiertage miterlebt, die wurden aber eher folkloristisch begangen mit einem sehr guten Festtagsmahl, mit den israelischen Kreistänzen, aber ohne Gebete, ohne Gottesdienste.
Aus seinen 3 Aufenthalten in Israel und den besetzten Gebieten entstand das Buch Erlebnisse im Heiligen Land. Johannes Zang zeichnet darin 77 Geschichten aus Israel und Palästina. Untertitel Von Ausgangssperre bis Zugvögel. Erschienen ist das Buch bei Promedia und kostet 19,90 Euro.
Einige Geschichten beruhen auch auf den Pilgerreisen, die ich seit der Rückkehr nach Deutschland begleitet habe. Ich bin 2008 wieder in meine Heimat zurückgekehrt, habe seitdem genau 60 Reisegruppen, überwiegend kirchliche und überwiegend katholische Reisegruppen, auf einer 10-tägigen Rundreise begleitet. Bei manchen Reisen waren auch Kurzaufenthalte auf dem Sinai oder in Jordanien dabei. Und da sind auch einige Erlebnisse mit in die Geschichten eingeflossen. Das Spektrum ist wirklich äußerst breit. Es geht teilweise um Fußball, es geht um palästinensische Witze, es geht um die Diamantenbranche in Israel, es geht um die hebräische Sprache, es geht um das sehr schwierige Thema der Shoah, des Holocausts. Es geht in einigen wenigen Geschichten auch um die israelische Militärbesatzung, den Unfrieden und den andauernden Konflikt.
Der israelisch-palästinensische Konflikt bildet den Kern des Nahostkonflikts um die Region Palästina, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwischen Juden und Arabern entstand. Es geht um das Land, die Sicherheit von Grenzen und um die Staatlichkeit 2 Nationen. Warum gelingt es nicht, hier dauerhaft Frieden bzw. eine dauerhafte Lösung zu erreichen?
Es gab den Oslo-Prozess Mitte der 90er Jahre, die Annäherung zwischen Palästinensern und Israelis, gefördert von der damaligen norwegischen Regierung. Deswegen spricht man vom Oslo-Prozess. Da sind auf beiden Seiten viele Fehler gemacht worden. Die Oslo-Abkommen 1 und 2 sind von beiden Seiten gebrochen worden, auch von der israelischen Seite. Das liest man eher selten, aber auch von der israelischen Seite. Die Übergangsfrist von 5 Jahren bis zum vollkommenen Abzug Israels aus den besetzten Gebieten und bis zur Errichtung eines palästinensischen Staates verstrich, ohne dass irgendwas passiert ist. Und der andauernde Frust der Palästinenser, ihre Lebenssituation, ihr Alltag hat sich eher verschlechtert, ist dann in die 2. Intifada, in den 2. Aufstand gemündet, den ich hautnah in Bethlehem ab Herbst 2000 erlebt habe. Ich denke, dass der politische Wille gefehlt hat, und da würde ich sogar sagen, mehr bei der israelischen Regierung als bei den palästinensischen Verantwortlichen, bei der Autonomiebehörde. Auch ist nicht entsprechend Druck gemacht worden seitens der EU oder seitens Amerikas. Israel hat beispielsweise immer den völkerrechtswidrigen Siedlungsbau fortgesetzt, ist gelegentlich mal ermahnt worden, sei es von Angela Merkel, sei es von Barack Obama. Aber der Siedlungsbau, der ja auch mit palästinensischem Landverlust und mit Enteignung einhergeht, ist fortgesetzt worden und wird leider bis zur Stunde fortgesetzt. Also ich denke, da hätte auch durchaus das ein oder andere Mal Druck gemacht werden müssen seitens ausländischer Politiker. Das ist nicht geschehen. Es ist bei Lippenbekenntnissen geblieben. Es ist bei Ermahnungen geblieben. Und somit besteht dieser Konflikt fort. Und es leiden vor allem die Palästinenser, aber es leiden natürlich auch Israelis, vor allem die in Grenznähe zum Gazastreifen, die in Angst vor Mörsern und Raketen leben.
Um sich, wie Johannes Zang, mit den Menschen in Israel und Palästina zu verständigen, braucht es einiges an Sprachkenntnissen. Englisch ist selbstredend, dazu Hebräisch und auch Arabisch.
Als Lehrer an der palästinensisch-christlichen Schule Dar al-Kalima in Bethlehem musste ich Arabisch lernen und habe das auch sehr gern gemacht und bin auch recht weit dabei gekommen. Ich hatte viele Kollegen und Kolleginnen, die sehr gut Englisch sprachen und die in den ersten Monaten, wenn ich versucht habe, mein Arabisch anzuwenden, immer auf Englisch geantwortet haben, weil sie dachten, das würde doch leichter sein für mich. Und nach erst einem Jahr etwa haben die gesehen, ich meine es wirklich ernst, und haben dann auch auf Arabisch geantwortet. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen waren palästinensische Christen, es gab auch einige Muslime. Viele hatten entweder in Israel oder Europa oder den USA studiert. Die angebliche Unpünktlichkeit der Palästinenser, Unzuverlässigkeit, kann ich eigentlich nicht bestätigen. Hatte vielleicht auch damit zu tun, dass ich sehr viel mit Leuten, wie gesagt, zu tun hatte, die in Europa oder Amerika einige Jahre gelebt haben. Auf was man sich einstellen muss, ist, dass man jeden Sonntag eine Essenseinladung hat. Ich kann mich an einen Sonntag in Bethlehem erinnern, da hatte ich gleich drei. Ich war damals Single, ich war Solo. Viele der Familien meinten, sich um mich kümmern zu müssen. Also die Großfamilie spielt ja dort eine sehr, sehr große Rolle, nach wie vor, sowohl bei den palästinensischen Christen wie auch den Muslimen. Man darf sich auf sehr, sehr leckeres Essen einstellen, diese berühmten arabischen Vorspeisen, die es im ganzen Nahen Osten gibt, ersetzen eigentlich schon eine Mahlzeit, aber danach kommt dann erst die Hauptmahlzeit, meistens Fleisch, Hähnchen oder Lamm. Also das Essen ist äußerst lecker und man muss aufpassen, dass man nicht zunimmt.
Ein Kapitel der 77 im Buch Erlebnisse im Heiligen Land von Johannes Zang heißt 21 Vogelarten sind nicht koscher. Bevor er koscher erläutert, der Hinweis, jede dieser Geschichten hat eine Zahl im Titel. Ob 60 Kirchenorgeln im Land, zwei palästinensische Heilige, Träumen vom dritten Tempel. Und so weiter.
Bei den Palästinensern in Bethlehem spielt das jetzt keine Rolle. Das koschere Essen ist ja im jüdischen Glauben verankert. Ich habe da tatsächlich einen Text darüber, weil das fast eine Wissenschaft für sich ist. Diese Koscher-Regeln, das Hauptwort heißt Kaschrut und es umfasst nicht nur Regeln für das Essen, sondern auch für das Schlachten. Es betrifft reine und unreine Tiere, es betrifft die Essenszubereitung und in einer koscheren Küche, ich habe das einmal selbst gesehen, gibt es alles doppelt. Es gibt einen Kühlschrank für milchige Produkte, einen eigenen Kühlschrank für Fleischiges und genauso ist es mit den Spülen und mit den Schränken für Teller, Töpfe und Besteck. Alles ist doppelt. Und die Kaschrut geht sogar noch weiter. Sie legt sogar fest, wie viele Stunden vergehen müssen zwischen einer milchigen und einer fleischigen Mahlzeit. Also das ist eine Wissenschaft für sich. Momentan, aktuell, sind von der israelischen Bevölkerung 74% jüdischen Glaubens. Man schätzt, dass die Hälfte sich nicht an diese Regeln und auch nicht an die Gottesdienstzeiten und Gebete hält. Die andere Hälfte, die das in unterschiedlichen Graden hält, da gibt es die Ultraorthodoxen, da gibt es die Orthodoxen, da gibt es die, die sich als traditionell bezeichnen, aber nicht ganz so streng leben wie die Ultraorthodoxen. Da gibt es welche, die sich als liberal oder reformiert bezeichnen. Also da gibt es unterschiedliche Grade, wie man den Glauben oder wie streng man den Glauben im Alltag lebt und praktiziert.
Der Streit zwischen Israel und Palästina forderte schon tausende Menschenleben und ist immer noch ungelöst. Heute hat Israel die Macht über ein Gebiet, das größer ist, als das ihnen im Teilungsplan der Vereinten Nationen ursprünglich zugesprochene. Und gestritten wird immer noch. Dabei gibt es fünf wesentliche Streitpunkte. Die Grenze, soll ein Staat Palästina gegründet werden, damit beide Völker in Frieden nebeneinander leben können. Der Siedlungsbau Israels auf palästinensischem Gebiet, die Stadt Jerusalem, das Rückkehrrecht der Flüchtlinge aus Palästina und auch Wasser spielt eine entscheidende Rolle. Wie sieht Johannes Zang die Situation? Er lebte und arbeitete selbst fast 10 Jahre in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten und schrieb etwa für die Deutsche Katholische Nachrichtenagentur KNA und die Presse in Wien. Erst im Frühjahr 2021 gab es wieder heftige Konflikte.
74% in Israel der Staatsbürger sind jüdischen Glaubens, 21% sind die sogenannten israelischen Araber, man nennt sie auch arabische Israelis oder auch Palästinenser mit israelischer Staatsangehörigkeit. Und die teilen sich auf in Muslime, in Christen und in Drusen. Und was das jetzt erstmals zu sehen war, dieser Krieg hat sich auf Israel übertragen und es gab furchtbare Straßenschlachten zwischen den jüdischen Israelis und diesen sogenannten arabischen Israelis. Mobs von beiden Seiten haben Autos, Geschäfte der jeweiligen Gegenseite beschädigt. Das hat drei Wochen etwa angehalten und hat den tiefen Riss, den es innerhalb der israelischen Gesellschaft schon gibt, offenbar gemacht. Viele Kommentatoren und Analytiker waren entsetzt, dass das so ausgebrochen und hervorgebrochen ist und gezeigt hat, dass es da tatsächlich einen fundamentalen Riss zwischen diesen beiden Ethnien gibt.
Zu einem ganz anderen Thema. Im Dezember dieses Jahres findet in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Israel übrigens war einmal bei einer dabei.
Ja, ein Text handelt tatsächlich vom Fußball. 1970 war Israel das erste und einzige Mal an einer WM-Endrunde dabei und hat sich ganz achtbar aus der Affäre gezogen, muss man sagen. In den letzten Jahren ist die israelische Nationalmannschaft immer wieder sehr knapp an der Endrunde, sowohl zur EM als auch zur WM, gescheitert.
Apropos Sport, der SC Hakor Wien ist ein jüdischer Sportverein, der ursprünglich zur Pflege des Fußballspiels, der Leicht- und Schwerathletik, des Winter- und Wassersports gegründet wurde. Beheimatet ist der 1909 gegründete SC Hakor Wien in der Wiener Kriau. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 zerschlugen die Nationalsozialisten den Verein, dessen Mitglieder sie verfolgten. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Verein reaktiviert. Und seit Jahren erstrahlt in der Willi-Straße in der Leopoldstadt der SC Hakor, wo auch ein breites Sportleistungsspektrum für alle angeboten wird.
In der vorstaatlichen Zeit gab es schon eine Fußballmannschaft, eine Fußballnationalmannschaft. Und da, ich habe jetzt gerade den Namen des damaligen Trainers, der eben von diesem Wiener Sportclub stammte, nicht parat. Der war dann auch mal Nationaltrainer in Anführungszeichen. Wie gesagt, das war in der Zeit vor 1948. Und da haben natürlich auch viele jüdische Emigranten und Flüchtlinge aus Mittel- und Osteuropa mitgespielt.
Die oft unbekannte Vielfalt des Heiligen Landes hat Johannes Zang zu seinem Buch über die Erlebnisse im Heiligen Land motiviert.
Ich kenne wirklich hunderte von Büchern über das Heilige Land, über Israel oder Palästina. Entweder beschäftigen sie sich nur mit dem Konflikt und der Konfliktlösung oder sie beleuchten zum Beispiel die Natur Israels oder die Tierwelt Israels. Ich habe versucht, in diesem Buch die Geschichten so breit anzulegen, dass man aus fast jedem Gebiet was findet. Wie gesagt, 77 Geschichten, vielleicht 15 handeln vom Konflikt, vom Unfrieden, von der Militärbesatzung. Ich stelle auch ganz bewusst einige Hoffnungspflänzchen vor, Menschenrechts- und Friedensorganisationen, die es dort gibt.
Sein jüngster Besuch im Heiligen Land ist schon 2,5 Jahre her, schildert Johannes Zang.
Das war eine Pilgergruppe einer katholischen Pfarrei aus Ostbayern, aus dem Landkreis Altötting. Und seitdem nicht mehr. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass mal wegen einer Pandemie eine Reise ausfallen müsste. Ich habe immer gedacht, naja, es kann auch mal gut und gerne eine dritte Intifada geben. Und dann wird das Reisen vielleicht für 1-2 Jahre gar nicht möglich sein. Dass die Pandemie mir, und das ist eigentlich mein wichtigstes finanzielles Standbein, die Reiseleitung, einen Strich durch die Rechnung macht, hätte ich mir vor 2 Jahren nicht ausdenken können.
Im Internet unter jerusalem.info findet sich alles über Johannes Zang.
Wenn man fast 10 Jahre dort gelebt hat und mittlerweile schon 60 Gruppen dorthin begleitet hat, kennt man tatsächlich fast jeden Stein. Mir ist es auf den Reisen äußerst wichtig, und da kann ich die Pfarrer oder die Bildungsreferenten, die Gruppenleiter meistens auch überzeugen, dass wir nicht nur heilige Stätten des Christentums, des Judentums und des Islams besuchen, sondern auch die lebendigen Steine besuchen. Dass wir bewusst einmal den Sonntagsgottesdienst mit palästinensischen Christen in Bethlehem oder Jericho oder Ramallah mitfeiern, dass wir danach mit den Christen dort in englischer Sprache ein wenig ins Gespräch kommen, dass wir an einem Abend einmal einen israelisch-jüdischen Friedensaktivisten hören, der zu uns ins Hotel nach Jerusalem kommt und über seine Arbeit berichtet, oder dass wir am Freitagabend ganz bewusst einmal den Schabbat-Gottesdienst in einer liberalen, offenen jüdischen Gemeinde mitfeiern und danach noch ein wenig mit den Mitgliedern dieser Synagogengemeinde ins Gespräch kommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt meiner Reisen. Und das Zweite ist, dass wir auch mal einen halben Tag in die Wüste gehen und mal 3 Stunden, 4 Stunden wandern oder in Galiläa zu einem Wasserfall wandern, dass wir auch die wunderbare Natur dort wahrnehmen und erleben.
Zur Beurteilung der Lage in Israel für Pilger bedarf es Erfahrung und Ortskenntnis. Diese bringt Johannes Zang mit.
Auf den Pilgerrouten ist der Pilger sicher. Der Pilger, der Tourist, ist wie eine heilige Kuh. Auf den Pilgerrouten ist noch nie etwas passiert. Ich will aber auch dazu sagen, dass bei 60 Reisebegleitungen in 50 Fällen irgendwo im Land während der Reise etwas passiert ist. Es war meistens im Gazastreifen oder am Gazastreifen. Und in dessen Nähe kommen wir bei einer solchen Reise nicht. Einmal ist während einer Reise, als wir in der Altstadt von Jerusalem unterwegs waren, Luftlinie vielleicht 700 Meter weiter, ein Terrorakt, eine Terrorattacke begangen worden. Ein Palästinenser ist in eine Bushaltestelle gerast mit seinem PKW und es gab Tote und Verletzte. Wir haben sehr schnell den Polizeihubschrauber über uns kreisen gesehen und gehört. Es ist Gott sei Dank keine Unruhe in der Gruppe entstanden. Wir konnten bis auf eine Sache unser komplettes Programm absolvieren. Wir haben nur den Tempelberg am nächsten Tag, stand er auf dem Programm, gestrichen, weil da mit Spannungen zu rechnen gewesen ist. Aber es ist keine Panik in der Gruppe entstanden und wir haben unser Reiseprogramm gut bis zum Ende bringen können und haben uns auch sicher gefühlt.
Die genaue Arbeit für sein Buch Erlebnisse im Heiligen Land, 77 Geschichten aus Israel und Palästina von Johannes Zang, fasziniert. Besonders auch der umfangreiche Quellenteil und Anhang, der zum Weiterrecherchieren motiviert.
Es war mir auch ein großes Anliegen. Zum einen behandle ich in einigen Texten den Konflikt, die Militärbesatzung, wo es auch um sehr schwierige, widersprüchliche Themen geht, und da wollte ich einfach auch die Quellen angeben, sei es eigene Interviews, die ich geführt habe, seien es andere Quellen, auf die ich zurückgreife, einfach um mich nicht angreifbar zu machen und um das hieb- und stichfest darzulegen, woher kommt diese Information. Zum Zweiten möchte ich den Leserinnen und Lesern Mut machen, sich in dieser oder jener Richtung noch zu vertiefen. Deswegen habe ich sehr, sehr viele Tipps, auch Filmtipps, auch Webinar-Tipps gegeben. In der Corona-Zeit habe ich selber an schätzungsweise 70 bis 80 Webinaren mit israelischen und palästinensischen Friedens- oder Menschenrechtsaktivisten teilgenommen. Diese Webinare gibt es nach wie vor. Da kann jeder Mann, jede Frau teilnehmen. Die finden meistens in englischer Sprache statt. Und da kriegt man nochmal einen ganz anderen, einen viel tieferen Einblick, als es eine Tageszeitung leisten kann.
Das Buch Erlebnisse im Heiligen Land von Johannes Zang ist bei Promedia erschienen. Es kostet 19,90 Euro. Und der Autor motiviert uns, sich auch auf Reise zu begeben.
Ich möchte auch durch das Buch letztlich einladen, mal selbst hinzureisen, sei es als Kleingruppe, sei es als Ehepaar oder als große Pilger- oder Touristengruppe, und bewusst auch den Kontakt zu Menschen suchen. Ich kenne viele, die eine Standardreise, eine Reise von der Stange gebucht haben und letztlich nur tote Steine gesehen haben. Sie hatten einen einheimischen Busfahrer und einen einheimischen Reiseleiter, aber außer diesen beiden sind sie mit niemandem anderen in Kontakt gekommen. Und ich möchte einfach Mut machen, auch mal das israelische Friedenslager aufzusuchen, mit solchen Vertretern ins Gespräch zu kommen. Für diese Menschen ist es auch ein wichtiges Zeichen, dass man sich erstens für sie interessiert und auch mit ihnen solidarisch zeigt. Und man darf nicht vergessen, viele dieser israelischen und palästinensischen Organisationen im Bereich Dialog, Annäherung, Versöhnung, auch das Thema Menschenrechte, kriegen letztlich Gelder aus Europa, aus Österreich, aus Deutschland, teilweise auch von der EU. Und sie leben auch von unseren Steuergeldern. Und umso mehr sollten wir sie hören, sie aufsuchen und auch Solidarität zeigen.